und herzlich willkommen zurück hier im Ulysses Spielestudio für eine weitere Folge Alte Männer reden über alte Spiele. Ihr wisst Bescheid, Alter Männer ist ein reiner Ehrentitel, hat weder was mit dem Alter noch mit dem schlecht Anwesenden zu tun, auch wenn wir manchmal echt alte Spiele hier besprechen, aber das ist ja auch ein bisschen die Idee bei der ganzen Sache. Ich bin euer Gastgeber für heute, ich bin der Markus und mit dabei sind die alten Männer. Da haben wir unter anderem den alten Mann Jan Schmid. Hallo Jan Schmid.
Hallo Markus.
Hallo Chat.
Dann haben wir noch den alten Mann Björn. Hallo Björn.
Hallo, hallo, hallo.
Und last but not least haben wir auch noch den alten Mann Jan. Ich kann die Technik hier am besten. Wagner. Hallo Jan.
Er scheitert im Moment aber an einem Stift.
Ja, das ist auch noch ein Vorab-Exemplar. Das wird so nicht kommen. Das heißt, du hast dein absolutes Unikat. Aber das ist ein anderes Thema. Wir reden über Gelstifte. Okay, nein, also tun wir nicht, weil wir reden ja eigentlich über alte Rollenspiele. Und genau genommen sind wir gerade im Jahr 1984 mehr oder weniger angekommen. Also das heißt, ein bisschen was ist noch 83, ein bisschen was 84. Also das heißt, wir sind gerade so in dieser Zeit, wo auch in Deutschland ja Rollenspiel anfing. Das heißt, ich finde das jetzt gerade super, super spannend, weil wir hier nur amerikanische Sachen haben. Und dann mal eben gucken können, wie hat sich das denn in der Zwischenzeit dann da schon entwickelt, während bei uns gerade mal so DSA auf den Markt kam oder eben tatsächlich auch D&D in der Red Box.
Das ist kein amerikanisches.
Ist das britisch?
Ja.
Okay, gut. Also englischsprachige Produkte haben wir auf jeden Fall. So. Und da werden wir natürlich heute ganz, ganz tief mit euch reintauchen. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann lasst uns super gerne einen Daumen hoch da. Schreibt uns was in die Kommentare. Gerade Kommentare sind großartig, weil zum einen lesen wir die total gerne, zum anderen geben die uns ganz viele Hinweise und es füttert den, was habe ich ja gesagt? Egal, den Algorithmus, genau, egal.
Also auf jeden Fall macht den Algorithmus total glücklich.
Das macht Dinge mit dem Algorithmus. Okay, gut. Und natürlich freuen wir uns aber auch megamäßig über ein Abo. Und ich habe noch gute Nachrichten für euch, beziehungsweise vielleicht schlechte, wenn ihr es zu spät hört, denn Trommelwirbel, wir haben es tatsächlich geschafft und konnten uns die Rechte für eine limitierte Auflage einer deutschen Timeship-Version sichern.
Yeah!
So, das heißt, ihr könnt alle denselben Wahnsinn durchleben wie die Kollegen hier. Also von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, sichert euch ein Exemplar. Es sind nämlich nur 300 Stück. Wir dürfen nur 300 Stück machen. Das gibt es genau dann einmal Tipps. Und dann war's das. Genau, es sind 299, weil das andere hat nämlich der Björn. So, also von daher, das jetzt dann sichern in dem Moment, wo das hier live geht, sollte es das dann auch entsprechend dann schon geben. Glaube ich, denke ich. Passt schon. Kriegen wir hin. Also auf jeden Fall, Timeship sichern. Es lohnt sich. Großartiges Spiel. Hattet ihr Spaß?
Ja. Ja. Absolut.
So ja. Sehr gut. Die machen eh, was man will. Insofern, also gehen wir einfach direkt rein und schauen mal, was hat uns der Jan für heute mitgebracht. Denn wir haben wieder tolle Sachen verteilt und wir haben schon festgestellt, der Jan hatte Glück bei der Lotterie.
Ja. Jan, was hast du uns mitgebracht? Die Lotterie gewonnen habe, The Adventurer's Handbook bekommen und The Adventurer's Handbook geschrieben von Bob Albrecht und Greg Stafford. Und das ist...
Ganz kurz an dieser Stelle möchte ich mich bedanken, weil dieses Buch, was mir lange Zeit überhaupt nicht bekannt war, dass es das gibt, und dem Jan wahrscheinlich auch genauso wenig, obwohl er ein großer Greg Stafford-Fan ist, er ist ja voll der Fanboy, ey. Das wurde mir geschenkt auf einer Radcon. Ich meine... Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Auf jeden Fall. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz großes Dankeschön dafür, weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich nie über dieses Buch gestolpert und wir hätten was verpasst und wir hätten nicht ansatzweise einen so glücklichen Jan erlebt.
Das ist doch in keinen großen Listen irgendwo drin, oder?
Nee, das hat auch Gründe.
Genau. Okay. Und deswegen übergeben wir jetzt aber wieder zurück an den Jan. Aber
danke nochmal. Ja. Ich habe übrigens letzte Woche Sandy Peterson getroffen, wo wir gerade bei Greg Stafford sind, auf der Straße, als ich von meinem Büro nach Hause gefahren bin.
Das hat er in Frankfurt
gemacht. Er hat einen Bekannten besucht. Ich so, dieser alte Mann ist doch Sandy Peterson.
Dieser Mann, den kenne ich.
Die Welt ist klein.
Offensichtlich.
Ich habe Sandy ein paar Mal am Flughafen getroffen, wenn wir unterwegs waren oder sowas, so irgendwelchen Veranstaltungen und so. Aber,
genau. So, also, was haben wir hier? Wir haben ein Buch, das nennt sich The Adventurer's Handbook, A Guide to Role-Playing Games. Und das ist es definitiv auch, unter anderem irgendwie ein bisschen. Ist 84 rausgekommen. Bei Prentice Hall, also bei Reston Publishing, was wiederum ein Unterlabel von Prentice Hall ist. Und Prentice Hall kennen wir natürlich alle aus Computer-Software-Erklärungsliteratur. Das ist nämlich eigentlich so eine Art, nicht ein Schulbuchverlag, aber ein Sachbuchverlag, der sich insbesondere auf wie lerne ich Programmieren 1984?
Ist das nicht dieselben, die auch High Fantasy rausgebracht haben?
Genau, die haben auch High Fantasy. Also in ihrem Imprint, Reston Publishing, haben sie auch High Fantasy rausgebracht.
Ja,
genau. Und zwar nicht etwa mit freundlicher Genehmigung, sondern mit Absprache mit Mattel.
Oh.
Das ist auch so.
Klar.
Okay.
Ist auch so ein Satz.
So, muss man aufpassen.
Wir haben mit denen geredet, in einer Cocktailparty. Wir haben keinen Lizenzvertrag abgeschlossen und wir machen jetzt einfach mal.
Genau. Also Reston ist ein bisschen weird, weil das halt eigentlich sozusagen lebt davon, dass da drunter ein größerer Verlag ist, der halt irgendwie Geld macht mit Fachliteratur. Und es gibt halt so einen ganz kleinen Imprint, wo besagter Bob Albrecht, der übrigens auch überwiegend sein Geld mit Computer-Erklärliteratur gemacht hat, also der lebt nicht davon, dass er Rollenspielsachen schreibt, der hat das sozusagen veröffentlicht. Und es ist... Also... Am Anfang, wenn man es durchblättert, denkt man, es erklärt einem, wie Rollenspiele gehen. Und hinten gibt es noch eine allgemeine Informationssektion, die immerhin 60 Seiten umfasst, über was gibt es so für Rollenspiele, was gibt es so für Rollenspielfirmen und was gibt es überhaupt für Firmen, die irgendwie im Hobbybereich zu tun haben. Also es gibt, das ist ein Listing von Firmen mit Adresse und Telefonnummer drin, wo man sagen kann, okay, die machen Miniaturen und die machen dies und jenes. Ist also so ein
reine Liste oder auch zumindest eine Kurzbeschreibung?
Nein, es ist eine, ja, also...
Was die machen?
Unterschiedlich. Also es gibt, es gibt... Bei manchen steht ein bisschen mehr drin, bei manchen sind die wichtigsten Produkte aufgeführt. Also es gibt eigentlich zwei Sektionen. Die eine ist tatsächlich eine mit praktischen... Icons versehene Geschichte, wo man sozusagen sofort zuordnen kann, ob es ein Boardgame-Company ist oder ein Rollenspiel-Company, weil es sind so lustige kleine Zeichnungen.
Aber das musst du zeigen.
Wenn
also,
es ein Hex
genau,
ist.
Zeig mal, weil genau. Das ist Piktogramme. Also,
ja, das sind Piktogramme.
Ikonografie.
Ja, es ist Ikonografie benutzt. Kannst du sofort sehen, was das ist. Und dann ist zum Beispiel sowas wie das hier dabei, also was ein Briefmarkensymbol hat.
Ja.
Und das ist auch in der Tat ein Play-by-Mail- Ding, die man über diese Company Schubel und Son in Sacramento spielen kann. Unter anderem Tribes of Crane, Star Master und Catacombs of Chaos. Never heard of it. Aber es ist sozusagen...
Bei Mail hatten wir uns auch nur wirklich immer am Rande mit beschäftigt.
Ja, aber also ein schönes Icon eigentlich für Play by Mail.
Es wäre nur heute keiner mehr drauf gekommen von uns, weil wir uns alle gefragt hätten, was ist denn mit Briefmarken.
Ich habe eine Weile gebraucht, bevor ich rauskomme, dass das eine Briefmarke sein soll, weil ich auch nicht sofort drauf gekommen bin. Aber genau.
Also auch ein Goldwaschsieb sein kann.
Genau. Und da wird auch, also da sieht man, was ich interessant finde, also für Studierende und Historiker des Rollenspieltuns in 1984, also so wie uns, ist das, wofür sind die Firmen jeweils bekannt? Also, was ist sozusagen das wichtigste Produkt von denen und was machen die so? Also zum Beispiel Avalon Hill Games, haben Software-Packages für viele ihrer Spiele, damit man sie auf den Heimcomputern spielen kann und sind tendenziell bekannt für welche Sorte Spiele?
Brettspiele.
Sportspiele, genau.
Ganz nah dran.
Was?
Jetzt ist grundsätzlich Krieg auch immer ein bisschen Sport.
Also körperliche Ertüchtigung.
Die Firma konzentriert sich auf Sportspiele, haben aber auch andere General Interest Subjects. Zum Beispiel Facts in Five, Rail Baron, Football Strategy und USAC Auto Racing.
Okay, was auch wiederum Sportspiele
sind. Das sind alles Sportspiele. Rail Baron ist ein General Interest Spiel.
Rail Baron ist halt das typische Eisenbahnspiel.
Genau. Eisenbahnspiel. Okay. Dafür sind sie bekannt. Und dann machen sie noch solche absurden Sachen wie Panzerblitz, Gettysburg, Diplomacy und Squad Leader.
Ganz nebenbei.
Nebenbei,
ja.
Das ist eine interessante, unterschiedliche Gewichtung. Ist das bei allen Firmen so?
Ja, das ist, also, ja, es gibt manche, bei denen das klarer ist. Also zum Beispiel, Game Designers Workshop ist für Traveller bekannt. Das ist schon richtig.
Wir müssen aber unterscheiden. Es kann durchaus sein, dass Avalon Hill in Amerika für seine Sportspiele bekannt war. Weil die kamen nicht nach Deutschland.
Also,
weil
so
niemand hat in Deutschland
Football-Spiele
gespielt oder Baseball. Das heißt, die meisten ihrer Spiele hätten in Deutschland überhaupt kein Publikum gehabt, sodass die nicht nach Deutschland gehen. Deswegen haben wir in Deutschland eine andere Vorstellung von Avalon Hill.
Mhm. Ja, also sagen wir es mal so, die hatten die Dinge auch, aber die waren auch in Amerika vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie eigentlich Co-Sims gemacht haben. Das war schon auch in Amerika.
Also, ich finde das interessant.
Das siehst du auch einfach an der Breite des Katalogs.
Ja, ja, also wo es mehr Spiele gibt.
Die Frage ist, die sich mir jetzt stellt bei der Auflistung, nämlich wer ist schon das Zielpublikum? Ist das eigentlich eher das Publikum, was sie als Computer Learning Verlag sozusagen haben, also die allgemeine breite Bevölkerung, die dann eher eben halt auch mit solchen, ich spiele auch Sportspiele und so weiter. Also weil auch die erste Erwähnung von, die haben Computerunterstützung, deutet eher darauf hin, dass sie als Zielgruppe für dieses Buch eigentlich schon so.
Ich würde sagen, das ist vor allen Dingen das, wo sie selbst aus der Denke her kommen.
Ja, vor allem diese. Ja, also ich würde vor allen Dingen sagen, die Frage, die du gestellt hast, für wen ist das eigentlich, die bleibt. Die
lassen wir mal offen.
Lassen wir an der Stelle jetzt mal offen.
Ich,
da können wir nachher nochmal
zu. Ich habe zu viel erwartet, Entschuldigung.
I'm sorry. Aber zum Beispiel ist natürlich auch, also Flying Buffalo ist für drei Sachen bekannt, logischerweise. Tanz und Trolls, ja. Das ist ein Rollenspiel, ganz klar. Dann logischerweise die jeweiligen Adventure, Buffalo Castle, Goblin City of Terrors. Und natürlich als drittwichtigstes Produkt, Demon Dice, genau. Die Würfel, bei denen die 1 ein Horrifying Visage ist.
Das gab es nicht so häufig zu der Zeit.
Dass da wiederum jetzt die Play-by-Mail-Sachen nicht mit drin sind, für die Flying Buffalo in der Zeit wirklich groß war.
Also, die kommen tatsächlich hinten auch noch. Starweb Nuclear Destruction Heroic Fantasy. Schön ist auch, hier haben sie noch ein Spiel, also das gibt Unterschied hier zwischen Cosims, die haben ein kleines oder Historical Board Games nennen sie es eigentlich, die haben ein kleines Sechseck und allgemeinen Spielen, die haben so eine Art Schachfigur. Nuclear War, also Fun and Amusing Card Game, despite the title. Also, anyway.
Ich kann sagen, das ist das fällt dann nur der Familienspiel.
Ja.
Und es ist wirklich, zum Teil ist es sehr sozusagen en jour. Also manche Sachen in der Beschreibung sind halt wirklich so, dass das gerade, als es rauskommt, relevant war. Nämlich zum Beispiel Grenadier. Grenadier macht die offiziellen D&D-Figuren und hat viele Figuren. Und die neuesten Figuren sind Dwarf Mountain und Hydra. Das sind die jetzt gerade rausgekommen sind.
Oh, sozusagen. Wow. Die sind, das ist aber sehr spezifisch.
Das ist halt extrem spezifisch.
Das
ist sehr spezifisch.
Also, das ist so ein bisschen. Dieses, ich habe drei Zeilen für jede Firma. Ich muss irgendwas reinschreiben, oder?
Ja, aber es ist auch. Also, ich meine.
Es ist wirklich ein sehr schmaler Zeitschnitt.
Das ist genau, ein schöner Schleiß,
von also jemandem, der halt in dieser Szene unterwegs war und sich dann, sage ich mal, nicht grundlegend wissenschaftlich, aber in so einem Querschnitt sozusagen sich zur Aufgabe gemacht hat, alles mal zu erwähnen.
Das
also zum Beispiel
bei TSA, das wird mich jetzt.
Kommen wir auch gleich zu. Okay. Iron Crown Enterprises.
ICE.
Kennen wir alle für
Rollmaster.
Genau. Für Armslaw und Spellor, weil Rollmaster gab es zu dem Zeitpunkt nicht und das ist hier noch aufgeführt unter. Das sind zwei Module, die man in andere Rollenspiele integrieren kann. Das sind nämlich, damit haben sie angefangen.
Stimmt.
Bevor sie ein eigenes, als Rollmaster
ja,
das eigenes Ding gemacht haben.
84, ja, genau. Okay. Ja.
Oder
ich
auch Games Workshop.
Ich glaube, das 84 nicht schon raus.
Das ist ja, wann es geschrieben ist, also wann der das geschrieben hat, ja, wahrscheinlich okay, 83.
Ja.
So. Aber es ist eigentlich ein Magazin. Das ist so ein, das würde man in so einer, hier ist die Monatsneuerscheinungsliste, die habe ich mal aufgeschrieben.
Naja, wobei es ja nicht alles ist. Also ich meine, teilweise ist es relativ breit angelegt
genau.
Und teilweise halt einfach super ultraspezifisch. Ja. Ja.
Genau.
Okay.
Also Games Workshop am bekanntesten für.
Was man aber auch wieder sagen muss, ist.
Moonfest, also, logischerweise, die sie ja, auf Englisch
veröffentlicht also 84,
ja. 84, ja. Genau. Weil, was aber natürlich auch wieder das Problem ist, gerade wenn es jetzt nicht Greg geschrieben hat, der sie vielleicht noch ein bisschen ausgekannt hat, sondern Bob hieß der andere.
Ja.
Wieder dieses, wie komme ich an Informationen? Das ist ja eine Zeit, wo du dann noch auf Magazine und alles Mögliche angewiesen warst. Schlag den Dragon auf und so weiter und so weiter. Und das ist eben nicht wie heute, wo ich alle Listings und alles über eine Firma rausfinden kann, sondern ich muss. Im Worst Case hat Greg Stafford eben einen Stapel irgendwelche Magazine hingehalten und hier findest du ein bisschen was über die unterschiedlichen Verlage. Such mal.
Er sagt übrigens auch, wenn du es noch aktueller haben willst, dann musst du dir ein paar Magazine besorgen, die.
Deswegen, und das würde erklären, warum es so unterschiedliche Listings sind.
Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal total fasziniert davon, dass, weil es mir immer noch nicht genau sagt, um die Frage nochmal aufzugreifen, die der Björn frecherweise schon vorgestellt hat, mit dem, warum ist das da drin?
Ja. Genau.
Ja, okay, gut.
Es ist,
haben wir das geklärt.
Das ist definitiv der Fall. TSA übrigens wird hier nicht erwähnt in der Liste. Das kommt sozusagen nicht als direkter Verweis vor, sondern Chemia Games gibt es da noch.
Cool. Moment, ich habe eine Übersicht über alle marktrelevanten Firmen und TSA kommt nicht vor.
Ja, das kommt unter Major Roleplaying Systems in Kapitel 11 vor. Dann werden nämlich alle Rollenspiele nochmal vorgestellt und dazu gibt es ein Rating, also mit 1 bis 4 Sternen. Ein Stern ist incomplete, also nicht vollständige Gamesysteme, die viel Arbeit brauchen. Bis 4 ein komplettes, hochqualitatives Spiel, das für Anfänger gut geeignet ist, das für Leute ohne vorherige Erfahrung dafür ist. Das heißt, es ist hier, die Zielgruppe sind Leute, die noch nicht Rollenspiel kennen und die sozusagen auf sanfte Weise eingeführt werden in einen Querschnitt also ein Rollenspielen.
Es ist im Endeffekt ein Dummy's Guide to RPGs.
Dummy's Guide to RPGs. Mhm. Ich habe jetzt hinangefangen, weil es der einfach zu greifendere Teil ist, weil es da halt um allgemein, was ist denn die Industrieszene? Was gibt es denn so? Was gibt es für Rollenspiele? Was gibt es für Firmen, Zinnfiguren und so weiter und so fort? Was gibt es für verwandte Sachen? Dungeons & Dragons als wichtigstes Spiel. D&Ds einziger Vorteil ist sein revolutionärer Hintergrund. Es war ein neues Spiel, als es herauskam.
Bonk.
2 Sterne.
Wow!
Okay. Ich glaube, die Bewertung stammt von Greg, oder?
D&D ist schlecht präsentiert im bezüglich der Organisation und seinem professionellen Aussehen. Es gibt kein sichtbares System, nach dem es geordnet ist und Informationen kann man faktisch nicht finden. Und in manchen Fällen gibt es auch gar keine Informationen. Genau, es hat nicht tausende von Leuten davon abgehalten, es zu spielen. D&D hingegen?
Right in your face!
Also, das ist halt wirklich so. 84 ist das, also selbst wenn das 83 geschrieben hat, mutig?
Das ist auf jeden Fall Pre-Redbox.
Ja, das ist Pre-Redbox.
Aber selbst da stimmt's nicht.
Aber selbst davor nicht, die vorherige ja, egal. Ja.
Also das ist...
ja. AD&D hat den Fantasy-Roleplaying-Markt im Sturm erobert. Tausende von Dungeon-Masters und Spielern haben schon lange auf eine verbesserte Version ihres geliebten Spiels gewartet. Und diese Version hat nicht nur alle Fehler der vorigen korrigiert, sondern sie hat sie auch um Längen weitergetrieben.
Okay, was da eigentlich beschrieben wird, ist der Unterschied zwischen der D&D-Whitebox.
Ja.
Und dem AD&D.
Genau, das heißt, ignoriert die andere Starterbox und.
Genau, also das heißt, das neuere D&D existiert in der Betrachtung nicht. Dann ist die Aussage übrigens komplett richtig.
Ja.
Also wenn du die White.
Genau.
Ja, ja,
da
ja.
Finde ich in 2 Sterne schon tapfer.
Mutig.
Das sind schon sehr tapfer.
Das war halt als Hommage und den, der angefangen hat.
Da gab es einen extra Stern. Genau. Ja, aber im Endeffekt endet hier die Betrachtung 79.
Ja, so ein bisschen. Also es ist halt, deswegen meine ich auch, es ist nicht akribisch recherchiert, sondern es ist so ein bisschen, ich habe diese Sachen bei mir zu Hause und darüber schreibe ich jetzt mal. Also und es ist
also das,
geschmacklich
was wir hier
geprägt. Genau.
Ja, hey, wir machen schon echt harte Recherche.
Inzwischen deutlich mehr Recherche.
Ich wollte das nochmal.
Wir haben
die Chance,
bessere Möglichkeiten.
Wir können das Internet benutzen, das ist in der
Tat. Genau, wir haben einen Vorteil. Genau. Ja.
Also und man merkt auch so ein bisschen Geschmäckle, weil zum Beispiel The Fantasy Trip, was wir neulich erst noch hier besprochen haben, kriegt 3 Sterne. Das findet er schon ziemlich gut.
Wie viel hatten jetzt AD&D?
AD&D hat... auch 3 Sterne.
Okay, das
ist ja völlig vergleichbar.
Das einzige Spiel, das 4 Sterne gekriegt hat, ist
RuneQuest.
Und jetzt kommen wir zu der Frage, was ist eigentlich in den anderen 150 Seiten dieses Spiels drin? Es ist nämlich eine Einführung in RuneQuest.
Nein! Okay, das ist doch aber ein ganz... Ich dachte, das wäre ein komplettes Rollenspiel auch da drin.
In keiner Weise.
Oh, wow.
Das ist
okay, dann musst du jetzt leider noch ein neues Buch schnell lesen und das vorstellen, weil ich dachte...
Du brauchst jetzt nicht nochmal RuneQuest.
Weil da ist doch trotzdem ein Rollenspielsystem drin.
Das ist RuneQuest, das Rollenspielsystem.
Aber wird auch gesagt, dass das hier eine
Einführung ist? Also es dauert eine Weile, bevor das gesagt wird. Also lange
Zeit, ich hatte mal reingelesen und so weiter und so fort.
Sie führen dich lange Zeit in ein abstraktes Rollenspiel ein, das nur zufällig exakt die gleichen Werte und Zahlen und Würfelsysteme und
was
Vorteile wie RuneQuest hat.
Sagen wir es mal so, das ist nicht neu. Ja.
Genau, aber das ist einfach komplett inklusive des Fonts, den sie benutzt haben, um das handausgefüllte Ding darzustellen, ist das halt einfach komplett RuneQuest. Und sie vergleichen auch am Anfang, sagen sie, es gibt allerlei Rollenspielsysteme, die haben unterschiedliche Stats, aber meistens sehen die so aus. Und der einzige Stat, den außer RuneQuest kein anderes hat, ist Size, also Größe oder Körperbau.
Ja, da gibt es schon ein paar, die das machen.
Nee, also in ihrem Vergleichstabelle, weil sie D&D, Tunnels und Trolls
und so weiter. Also von den Großen nicht.
Von den Großen nicht. So.
Alles klar.
Und dementsprechend, konsequenterweise, werden alle Charaktere so gemacht mit Size, wie WoonQuest die macht. Und sie erklären dir dann auch die Tabellen, die es gibt. Zum Beispiel bei Power vs. Power. Alle Leute, die WoonQuest spielen, wissen, was das ist. Und das ist genau 1:1 Tabelle. Also es wird alles außer der Welt ist WoonQuest.
Es wird keine Welt beschrieben.
Es gibt eine Welt, und das ist, da sehen wir jetzt wieder den Greg Stafford unter den Leuten, weil was sie jetzt machen ist, im Prinzip sind es 150 Seiten Einführung in wie spiele ich RuneQuest für Dummies. Mhm. Also für Leute, die noch nie Rollenspiel gespielt haben, angefangen mit wie lese ich einen vierseitigen Würfel, wie geht das, was sind die, also das fängt ein bisschen allgemeiner an, wie, was mache ich mit einem Gameboard, wie arbeite ich mit Miniaturen, wie kann ich denn Zahlen kriegen, wenn ich keinen zehnseitigen Würfel habe, dann nimm dir doch aus einem alten Brettspiel einfach so eine Drehscheibe, die haben oft Zahlen von 1 bis 10 oder mal dir selber eine oder zieh Zettel aus einem Hut und werf die dann wieder rein. Und also das ist so, du weißt nichts, was du, wie Rollen, du willst irgendwie Rollenspiel, du weißt nicht, wie es geht und zufälligerweise endet es damit, dass du RuneQuest spielst.
Ganz aus Versehen. Gar nicht gelenkt.
Schon fast genial. Ich wollte gerade sagen, also die Idee, einen allgemeinen Guide zu Rollenspiel zu schreiben, dann auch wirklich mit Grundlagen anzufangen, was du nicht in den ganzen Rollenspielprodukten hast, ja. Weil zumindest auch genau. Schon die ersten Rollenspielprodukte immer davon ausgehen, dass ich habe ja mit Gamern zu tun, die sind im Zweifelsfall irgendwo spielen sie schon. Großartig und dafür dann sozusagen durch die Hintertür mein eigenes System zu nehmen in dem Fall, um an dem zu erklären, wie Dinge passieren und so auch über dieses nicht gebrandete Buch im Prinzip Leute zu meinem Produkt zu bringen. Clever. Zumindest mal clever.
Das in einem Verlag rauszubringen, der Hefte und Bücher für Computerspiele macht.
Also für Computer programmiert. Also für Software, für
Studierende. Das ist clever, das muss man zugeben.
Und ich habe auch ein bisschen gelogen, es stimmt nicht ganz, es ist nicht notwendig, also RuneQuest, du kannst auch Worlds of Wonder damit spielen.
Ja, du kannst alle PHP.
Abstrakte Version von dem RuneQuest-System. Also genau, die PHP-Sachen. Das wird nämlich auch öfter erwähnt. Und das macht sogar Sinn, also, weil ich habe bei World of Wonder habe ich auch so ein bisschen gefragt, wozu braucht man ein Fantasy-Setting bei Worlds of Wonder? Weil du hast schon RuneQuest, auf dem das ganze System basiert. Und das ist ein abstraktes Fantasy, das keinen Sinn macht. Hier wirst du ein bisschen in ein abstraktes Fantasy-Setting für das BRP-System eingeführt. Insofern wird Worlds of Wonder hier auch öfter erwähnt als Referenz.
Schon mal vorab die Frage, wenn es schon so ganz bei den Basics anfängt, ist es denn didaktisch gut?
Also, es ist wirklich geschrieben wie ein Schulbuch. Mhm. Also, oder es spricht ein Schulbuchpublikum an, so muss man sagen. Also, das fängt an mit dem Tonfall. Der Tonfall ist halt so, der duzt, also im Deutschen würde man den von vornherein geduzt haben. Das merkst du den Unterschied natürlich so nicht, aber das ist halt so ein.
Leger.
Ja, und es ist halt immer so, am Ende des Kapitels gibt es ein paar Fragen. Was ist dein Rollenspiel? Also, das musst du dann vorher beantwortet haben. Jetzt bist du am Zug. Du kannst folgende Fragen beantworten. Erste Frage, was ist ein Rollenspiel? Hinweis, wenn du es nicht weißt, schau auf Seite 8 nach. Zwischendurch ist ein lustiger Drache, der sagt, die möglichen Werte für einen D3 sind 1, 2 und 3.
Nein.
Doch. Und man braucht Bleistift und Radiergummi, um es zu spielen. Und denk dran, 3D6 gibt eine Zahl von 3 bis 18. Und so. Also das ist wirklich, wirklich so ein
amerikanisches
Schulbuch aus den 80ern.
Ja, aber an welche Altersklasse?
12, 14, 16 und dann ist es auch schon langsam
und
Schluss.
Und das ist wiederum etwas, von dem ich nicht glaube, dass es in der Weise funktioniert.
Ich bin, siehe oben, ich glaube, die Zielgruppe, die ist hier sehr amorph, möchte ich sagen, in der Ansprache.
Die ist nicht hundertprozentig genau klar umrissen. Ja.
Genau. Aber sie fangen an dann eben, sie erklären dir, was sind diese Werte, wie kommen die zustande. Wenn du ein Brainiac bist, gibt es zwischendurch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Oh, hier eine Gauss-Kurve.
Wie die Verteilungskurve von 3D6 funktioniert damit du das mal rechnen. Und dann aber auch tatsächlich zum selber ausfüllen, kannst du dann nochmal gehen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass du das machst?
Das ist wirklich ein Workbooks.
Also
wie die Workbooks in den Urschulen sind, ja.
Das war wahrscheinlich wirklich die Idee, du machst das mit deiner Klasse dann.
Genau, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl Strengths als auch Dex 17 oder mehr werden? Kannst du dir eintragen, dann ist eine von den Fragen. Kannst du ausrechnen, wenn du vorher aufgepasst hast in den Lektionen.
Das ist dann halt Mathematik. Und, also,
genau, das ist Mathematikübung. Das ist auch explizit gesagt, das musst du nicht lesen. Das ist für die Leute, die sich gerne mit Mathematik beschäftigen. Aber dann gibt es einen ganzen Abschnitt zu Mathematik und auch so mit so Didaktik-Sachen aufgemacht. Also zum Beispiel hier auch schön, auf wie viele Arten kann man mit 3D6 eine 5 würfeln? Die sollst du hier alle aufschreiben. Ausgehend davon, dass es drei unterschiedlich farbige Würfel
sind. Ich bin gerade überlegen, welche Klasse das bei Mathematik wäre.
Doch, hast du wahrscheinlich das Rechnen, weiß ich nicht. Fünfte, sechste Klasse, sechste, sowas in der Regel. Aber, sechste, siebte vielleicht.
Schreibt das bitte sowas in die Kommentare, falls wir irgendwie Lehrpersonen
haben. Ja, das ist tatsächlich, da bist du aber tatsächlich auch in der Mittelstufe schon mit manchen den Sachen. Also
irgendwie, du bist in der Mittelstufe wahrscheinlich damit beschäftigt. Also das sage ich, das sind so 12, 14, 16 ist wahrscheinlich so die Altersweise. Und dann geht es halt los und dann merkt man, dass irgendwo Greg Stafford dabei war, weil dann gibt es das, was wir auch schon in dem Worlds of Wonder hatten, nämlich eine echt banale Rollenspiel-Charaktererstellung eingebettet in etwas, was es zu einer Geschichte macht, in der plötzlich Persönlichkeiten auftauchen, die dann interessant werden und deren Story weitererzählt wird und anhand derer das gesamte Rollenspiel dir erklärt wird, aber nicht mit dem üblichen Jack, John und Jill sitzen am Tisch und dann würfelt einer und dann sagt Jack, mein Charakter macht Folgendes, sondern wirklich, dir werden diese Leute vorgeführt, die werden 50 Seiten lang ausgewürfelt, also mit der Didaktik Dampframme irgendwie, dass du wirklich nicht mehr ausweichen kannst, bis wirklich, wirklich, wirklich klar ist, wie das funktioniert.
Okay.
Auch noch dem allerletzten.
Ja, ich bin auch schon echt auf einem guten Weg,
es
zu verstehen.
Genau.
Fiel mir bisher immer schwer, aber...
Genau, also dann gibt es hier ein Friendly Combat, dann diese imaginären Charaktere streiten sich, dann fangen die an, sich zu hauen.
Auch du kannst Runefest, ja.
Und dann ist halt wirklich Aloysius Attacks. His Attack Percentage, also seine Angriffswahrscheinlichkeit ist 25%. Wir würfeln eine 83. Wir haben daneben geschlagen. Hieronymus greift an. Wir würfeln eine 14. Ein Treffer, weil seine Attackwahrscheinlichkeit ist 30%. Aloysius pariert. 59. Nicht erfolgreich. Aua, er kriegt einen Schlag und er leidet einen W8 Schadenspunkte. Und wir würfeln einen 1W8. Wir würfeln eine 4. Seine Rüstung absorbiert 3. Aloysius kriegt einen Schaden. Nimm deinen Bleistift und streich ihn ab auf dem Charakterbogen.
Das ist so ein actionreicher Kampf.
Ja, ich bin gerade jetzt... Das erinnert mich an was anderes, was du irgendwann im Letzten vorgestellt hast.
Es ist halt wirklich, wirklich langweilig. Es ist echt ein Schulbuch. Also die haben es geschafft... In den ersten 80 Seiten hat der Mann es geschafft, den Spaß aus Rollenspiel rauszudefinieren.
Ja.
Das ist wirklich ein Schulbuch mit irgendwie Lernen, mit auswendig Lernen, mit Wiedergebefragen, die zwar einfach sind, also oder mitteleinfach, manche sind auch echt schwer.
Ich weiß, was die Verwendung für dieses Produkt ist.
Leute, die zu viel Spaß an Rollenspiel haben?
Eltern sind total skeptisch, wissen nicht, was das ist, verstehen auch die Produkte nicht, die ihre Kinder da liegen haben. Das Produkt gibst du deinen Eltern. Guck, das ist wie Schule.
Ja,
ich lerne Dinge über Mathematik, bla und so weiter und so weiter.
Ja, und
das ist die Zielgruppe.
Die Kinder werden garantiert völlig spaßbefreit erzogen.
Genau. Sehr schön. Das ist garantiert spaßbefreit erzogen. Dann gibt's also dann habe ich also das jetzt mit einem Charakter und einem zweiten Charakter durchexerziert. Und was mache ich dann logischerweise, wenn ich den zwei Charaktere erschaffen habe? So. Den dritten bis achten Charakter. Genau. Und dann mache ich das also wirklich, wirklich lang, bis ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Charaktere zusammen habe, inklusive Aloysius Anonymous, der im späteren Verlauf total wichtig wird, weil der Einzige ist, der keine Abenteuer erlebt. Genau, dann komme ich also nunmehr auf Seite 81, komme ich jetzt in Wundervale an.
Ah.
Wo die alle leben.
Ich war schon bei den Namensfindungen, weil Aloysius ist jetzt echt kein typischer Name, der, sag ich mal, außer bestimmter deutschsprachiger Communities um Lake Geneva herum oder sowas groß auftaucht.
Aber die heißen auch, das finde ich interessant, die heißen Bamostan, Britla, Danfara, Jolene, Okana. Das sind alles unterschiedliche Hintergründe, aus denen sie Namen auskommen.
Aber Wundervale ist dann auch schon, wir spielen mit deutschen Begriffen. Genau.
Und Wundervale ist, da gibt es eine kleine Karte für, die überwiegend irrelevant ist, weil
sie schon Elfwoods, Perilous Forest,
genau, gefährlicher Wald, Kaunswoods, die Elfwoods und dann Baldwu. Und der Baldwu ist natürlich benannt nach dem gleichnamigen Berg daneben, dem Old Baldy. Also Baldwu.
Stones of Mystery.
Old Few. Oh, wow, wow.
Und dann Marlboro, was Miboro, also wie Marlboro geschrieben wird sozusagen, aber Marlboro ist halt irgendwie meine Stadt. Also
Treefort ist auch genau da, wo drei Flüsse zusammenlaufen.
Yes, yes,
ja,
yes.
Sehr schön, Telling Names, so ja, soll es sein.
Genau, also absolut sprechende Namen, die aber wie gesagt auch für den Rest des Dings eigentlich irrelevant sind, außer dass die alle, dass manche nach Marlboro wollen, was aber auch einfach passiert. Und dann kommt 85, also Seite 85 bis Seite 150 oder sowas, kommt eine Coming-of-Age-Story.
Nein.
In der meine sechs Charaktere von Kindern zu Erwachsenen werden. Entlang komischerweise exakt der Art und Weise, wie RuneQuest das auch macht, mit dem Hochwürfel von Sachen und den verschiedenen Stufen, auf denen ich was kriege, inklusive solcher Berufe wie Farmer, die halt wirklich in keinem anderen Rollenspiel in der Form vorkommen, weil sie alle Prozente mit sich bringen und Aufstiege und allen möglichen Kram.
Ah, ja.
Dann habe ich also diese Coming-of-Age-Story und dann geht es los, indem ich das jetzt nochmal übe, über einen Hindernisparcours, den alle laufen müssen, wenn sie sozusagen als Weihe, wenn sie alt genug sind. Und dann würfel ich jetzt also nochmal ein Wettrennen, das an sich total, also rollenspielmäßig total schön für Einführung, wirklich, also das könnte man eins zu eins nehmen für Leute, die noch nie Rollenspiel gespielt haben und sagen, hier, das Spiel, ihr Spieler, ihr müsst erstmal, ihr seid aus einem Dorf, das Dorf, alle versammeln sich da und die gucken euch zu und alle Wetten werden abgeschlossen, wer es am besten schafft und dann musst du rennen und klettern und schwimmen und Sachen finden.
Erinnert mich ein bisschen an unser
Metamorphosis-Erfahrung.
Ja, genau. Ja. Hat so ein bisschen was, genau, nur halt ohne Gefahr. Also ohne große Gefahr, weil du halt...
Fast keine Gefahr, also jetzt bitte.
Genau. Aber das ist an sich wirklich schön gemacht und könnte man auch wirklich flockig spielen. Und zufälligerweise muss faktisch jeder Skill einmal gewürfelt werden, den es gibt. Inklusive solcher nur bei RuneQuest vorkommenden wie Werfen. Also nicht durchwerfen, sondern einfach werfen an sich. Also Steine werfen
auf irgendwas. By playing.
Und dann wird dir das nochmal nacherzählt, wie das Rennen abläuft.
Ah ja.
Zwischen Aloysius, Brittler und Jolene. Das sind dann so ein paar Seiten, wo du zugucken kannst, wie Leute Sachen würfeln.
Ja.
Und noch ein paar Seiten, wo du noch zugucken kannst, wie Leute Sachen würfeln.
Ausführliche Beispiele. Das ist zu der Zeit jetzt noch nicht so üblich.
Das ist wirklich ein Schulbuch. Das ist wirklich, das lässt niemanden zurück. Da wird kein Kind zurückgelassen. Es wird so lange erklärt, bis du nicht mehr willst. Weil wenn du
aber Jan hat sich durchgebissen.
Ja, wenn du das nämlich dann alles gemacht hast und das seitenweise gelesen hast, wie die drei das gemacht haben, dann passiert was?
Du machst das selbst nochmal.
Mit den vier anderen, genau.
Ah, na gut, okay. Ja, auch wichtig, ja.
Ja, aber einer bleibt doch zurück.
Ja, da noch nicht, das ist ja die Weihe.
Okay. So.
Dazwischen gibt es jetzt immer wieder lange Romanpassagen, in denen diese imaginären Charaktere ihre Stimme finden. Und dann überlegen...
Die hat Greg geschrieben, oder?
Genau, die hat Greg geschrieben. Also zumindest, oder viel davon, glaube ich, mehr. Weil da ist es wieder so, dass man denkt so, oh, voll geil, wie die aus dem einfachen Entwickeln von Werten heraus anfangen, Geschichten draus zu ziehen. Wirklich gut gemacht. Fängt, wie gesagt, an mit Aloysius, der halt irgendwie zurückbleibt. Alle wollen Abenteuer erleben, weil die sind halt so Typen. Aloysius bleibt zurück, wird halt Farmer. Und dann gucken wir uns an. Und jetzt wird es halt wirklich weird, weil an der Stelle, da merkt man auch, hat Greg übernommen, weil dann sind ihm die Regeln plötzlich scheißegal. Die werden einfach so nonchalant mitgenommen. Dann wird nämlich... ohne irgendeinen Hinweis, woher du das wissen kannst, wird gesagt, Aloysius, der ist jetzt Farmer. Ja, dann muss er natürlich auch manchmal in der Miliz arbeiten. Dann kriegt er Speer auf 35. Was macht er denn sonst noch? Reiten. Ja, natürlich, er muss ja ab und zu was reiten. Also kriegt er das. Und dann kommst du raus am Ende mit einer Liste von Fähigkeiten und Werten, die sind, die du bei RuneQuest als Farmer kriegst. Aber ohne diese Tabelle zu wissen, ist es halt nur so, ja, aber wie hat er das, woher kommen jetzt, warum hat er das so entschieden? Inklusive, wie viel Geld hat der?
Ja, viel, weil er Farmer ist.
Ja, mittelfiel, weil er ist kein reicher Farmer, aber das wird gewürfelt mit einem D100 an Silverpieces. Und dann kriegt er halt irgendwie wahllos die Silverpieces. Aber dann kommt wieder so eine Passage, so, okay, der hat jetzt, die eine hat 88 gewürfen, und dann fragt der Spieler, wie hast du denn die 88 Silverpieces bekommen? Und schon geht so ein Rollenspiel-Chapter auf, wo die erklärt, anfängt als Spieler zu erzählen, warum sie so reich ist versus die anderen. Und das sind super geile Punkte eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja wieder ein sehr moderner Ansatz, total, nämlich dieses Story mitentwickeln als Spielerin, im Prinzip zu sagen, okay, wie erkläre ich bestimmte Dinge der Welt und auch meines Charakters, meines Backgrounds. Genau. Also das ist extrem modern.
Ja, total. Und das meine ich. Das ist halt, also das sind in diesem sumpfigen Gemisch von wirklich etwas langwierigen Instruktionen, die wirklich Wiederholungen als Stilmittel in keiner Weise scheuen, gibt es dazwischen dann halt wieder so coole Momente, wo man sieht, das macht der Greg Stafford, das macht er einfach so. Der denkt dann in dem Moment, oh, das ist eigentlich ein schöner Punkt, hier kann man einsteigen. Und dann grätscht das irgendwie so rein, macht so einen kurzen Moment auf, wo du denkst, oh, Rollenspiel kann so geil sein. Und dann geht's wieder zu.
Und jetzt kommt ein Tisch.
Der Test. Ja, genau, jetzt kommt der Test. So.
Das ist auch alles prüfungsrelevant, was wir hier besprechen. Das ist auch für euch prüfungsrelevant, genau. Nur dass wir das geklärt haben.
Und dann wissen die Leute schon, dass es auf dem Radcon einen Test gibt?
Ja. Wenn ihr auf die Radcon kommt, gibt es einen Test. Genau.
Kommt nicht rein,
wenn
ohne
Radcon. Wenn ihr wart, weil die Radcon ist schon vorbei, wenn das hier ausgeschrieben
wird. Ja, stimmt.
Schade.
Verdammt. Müssen wir nächstes Jahr machen.
Nächstes Jahr der Test, genau. Gut, und dann kommen halt die Hintergründe für 5 Charaktere, weil die verabreden sich und treffen sich in 5 Jahren wieder in ihrem Heimatort, in Triford nämlich. Und dann folgen wir denen für 5 Jahre, was die so tun. Die werden halt unterschiedliche Sachen, Sage, Entertainer, auch ein alles RuneQuest-Rollen.
Professionen, ja.
Tropes, sind ja. Fantasy-Tropes.
Nee, halt nicht, weil es wird halt, es gibt halt keinen, also alle können ein bisschen Magie, was halt irgendwie so.
Ist auch RuneQuest, ja.
Auch RuneQuest. Und Entertainer ist halt auch ein Job, den du wirklich nur bei RuneQuest, also bist dann irgendwann später mal bei was anderem. Es ist kein Bardo, es ist ein Entertainer, der kann am Ende nichts. Also der entscheidet für eine Karriere, die komplett sinnlos ist.
Okay, nein, cool. Das ist eine reine Charakterspielkarriere.
Komplett sinnlos.
Das heißt, so wie wir 4, habe ich das richtig verstanden?
Ja. Ein bisschen, genau. Genau, dann folgst du denen jeweils einzeln und die kriegen super coole Geschichten erzählt. Und auf
ganz, also die sind auch separat auf
Abenteuer. Die sind alle separat auf Abenteuer, die zwei bleiben Freunde, deswegen der eine geht auf Abenteuer, die anderen lernen in der Stadt 5 Jahre bei einem Sage. Der dritte, der andere wird Dieb, der wird erstmal verhaftet, dann holt ihn die Diebesgilde raus und dann wird er irgendwie Dieb. Und alle haben unterschiedliche Arten, wie sie ihre Skills verbessern. Beim Sage, da lerne ich durch Studieren.
Mhm. Okay, du vermittelst das. Ja, okay.
Genau, das ist die eine RuneQuest-Regel, wie ich es lernen kann. Mhm. Dann gibt es die andere RuneQuest-Regel, ich kann durch Erfahrung lernen. Der Dieb lernt durch Erfahrung. Der bricht dauernd ein, dann ist er zwischendurch immer im Knast, dann bricht er wieder ein, dann ist er wieder im Knast. Und dann kann man genau berechnen, wie viele Monate Erfahrung er hat und wie viele Monate er nur im Knast war. Und dementsprechend werden seine Skills hochgewürfelt.
Im Knast lernt er doch bestimmt Kondition.
Genau, das Ziel ist, irgendwann nicht mehr im Knast zu landen, nur falls das vielleicht...
Es ist vor allen Dingen auch super, wenn das so für einen Schulbuchcharakter gedacht ist, dass du eben dann auch feststellst, ja auch im Knast, also auch so ein Job macht genau. Sinn, wenn total. Sonst nichts funktioniert, kannst du am Ende auch
im Kern funktioniert das aber werden. Ja auch bei RuneQuest oder bei dem Regelwerk ja nur, weil nicht die üblichen europäischen Regeln verwendet wurden, was mit Menschen passiert, die klauen.
Ja, genau. Eine Hand, zweite Hand, schade Hand.
Mhm. Mhm. Genau. Und dann gibt es natürlich zum Beispiel die Jolene, die Entertainerin. Die Jolene. Die lernt.
Bitte für den Ohrwurm.
Genau. Oh mein Gott.
Die lernt auch, nämlich singen, tanzen, jonglieren und schauspielern. Mhm. Was man halt als Entertainer so kann. Also nichts Gescheites. Und klettern und hüpfen. Und ihre Decks, also ihre Geschicklichkeit increased aus irgendeinem Grund. Und das ist wiederum, also bei der ist es so, die hat im Prinzip eine normale Karriere bei RuneQuest gemacht. Das heißt, die hat halt einfach irgendwelche Werte gekriegt und kann so und so viele Punkte verteilen auf diese Werte. Also du hast alle Arten des Aufstiegs, aber es wird in keiner Weise explizit gesagt, was das ist, sondern das ist einfach jemand, der weiß, wie das bei RuneQuest auf verschiedene Art und Weise funktionieren kann. Erzählt dir, wie das sich übersetzt.
Mhm.
Keiner von denen ist gleich wie der andere. Alle haben sozusagen eigene Regeln, insofern völlig unverständlich an der Stelle. Aber das ist halt dann Greg Stafford, unverständliche Regeln. Coole Geschichte. Und dann kommt der andere Typ wieder und dann machen wir wieder
so, Regeln. Jetzt wird es nochmal genau erklärt.
Genau.
Jetzt erklären wir mal, was hier passiert ist.
So, und jetzt hier, bitteschön, wir sezieren das, bis es...
Genau, jetzt machen sie aus lauter Spaß, als sie sich nach 5 Jahren treffen, machen sie nochmal die Strecke, die sie schon mal gemacht haben, den Hindernisparcours, um zu gucken, wie viel besser sie jetzt geworden sind.
Lass mich raten, Jolene ist relativ weit vorne.
Jolene kann super klettern und springen, aber halt mit Jonglieren kommt sie keinen Meter weiter, weil dafür kann sie die Sticks nicht finden, die im Gebüsch versteckt sind. Aber egal. Dann gibt es, jetzt lassen wir dich langsam, jetzt hast du also kapiert, jetzt bist du an der Stelle, wo in RuneQuest sozusagen Charakter fertig ist. Jetzt geht man davon aus, du gehst in dein Abenteuer, dann kommen die nochmal 5 Jahre später zu einer zweiten Reunion. Und da werden Erfahrungspunkte so ein bisschen erklärt, weil man dann gucken kann, welche Art Spiel haben denn diese Charaktere gespielt. Haben sie eher Puzzle-Solving gespielt oder eher Comet? Jetzt wird es wieder ein allgemeiner Kommentar zu, was für Rollenspielformen gibt es
eigentlich.
Also Dungeon-Crawling, Exploration, Puzzle-Solving. Es gibt Leute, die lieber Rollenspiel spielen. Dann kommt halt seitenweise Erzählungstext.
Mhm.
Und dann gibt es nochmal eine Wiederholung, weil in dem Schulbuch gibt es eine Wiederholung am Ende, mhm, wo man nochmal zusammenfasst ganz kurz, wie funktionieren Skills, wie geht das eigentlich, wie funktioniert Magie, mhm, wie kann man lernen und eine Waffenshop-Tabelle zum
Das sind mit die den, Klausur im Prinzip
mit den erstaunlicherweise exakt gleichen Werten wie in RuneQuest gibt es die Waffen.
Das ist Alter. Ein
Zufall. Genau.
Kommt irgendwo das Wort RuneQuest vor?
Nein, kein einziges Mal. Also doch, Worlds of Wonder und RuneQuest wird dann immer erwähnt, wenn du das machen willst. Und das kommt in der Regel relativ oft vor, weil zum Beispiel dann gibt es ein paar Denizens, also Bewohner, das sind halt Monster. Und
ich würde jetzt Elfen nicht als Monster bezeichnen, aber gut.
Ja, so ein freies Blick.
Deswegen sind sie auch Denizens, also Bewohner. Mhm. Genau, aber da wird dann explizit darauf verwiesen, dass die so sind, wie sie, mhm, in RuneQuest oder Worlds of Wonder sein können. Und dann ist vorbei. Und dann hast du lustigerweise einen Charakterbogen, der aus Magic World, nämlich dem World of Wonder, yeah, Fantasy-Variante ist. Und der ist tatsächlich zum Abdruck freigegeben, weil das ist in Wahrheit der gleiche Charakterbogen, nur jetzt halt in einem anderen Layout.
Aber am Ende des Tages kannst du damit nicht spielen.
Du kannst damit nicht spielen. Du hast erklärt, wie Kampf funktioniert und wie Skills funktioniert, also wie das technisch geht zu würfeln.
Das ist ja völlig absurd.
Da sind 5 Zaubersprüche drin. Also du könntest, das ist so ein bisschen, wenn du die Redbox nimmst und sagst, es langt dir, Charakterentwicklung zu machen und die ersten 3 Level zu spielen, mhm, kannst du damit verstehen, wie das mechanisch funktioniert.
Aber du weißt nicht, wie Rollenspiel
geht. Du hast keine Ahnung, wie Rollenspiel geht. Du hast auch
aber das ist tatsächlich, finde ich, eine absolut unwürdige Leistung, unwürdiges Ergebnis für die Dicke des Buches.
Ja,
total. Also, weil, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, das ist ja tatsächlich auch ein dickes...
Mhm. Ich finde übrigens auch, also wer aus den 70er und Anfang 80er Jahre irgendwelche Lehrbücher gerade
zu Schulbuch, genau,
diese Schulbücher Optik, kennt eben, ja, auch diese Optik, auch mit dieser stilisierten, ja, Farbschablonen, ja, Grafik. Beatles haben die ja auch verwendet bei manchen Sachen. Aber ich mag hier diese Übertragung.
Ja, der ist der,
also dieses, genau, die Visualisierung, das ist auch schon wieder, das ist, ja, eigentlich ein moderner Ansatz.
Ja, das verstehst du halt erst, wenn du es gelesen hast.
Das verstehst du halt erst, wenn du es gelesen hast.
200 Seiten.
Aber es ist 200 Seiten und das ist wirklich...
Also 200 Seiten und am Ende hast du nicht weiter, als wenn du angefangen hättest, einfach noch...
Also du kannst an der Stelle, weißt du abstrakt, wie Charakterentwicklung beim Rollenspiel geht, wie man Skills würfelt und welche Sorten Rollenspiele es gibt und in welchen Läden oder welchen Geschäften du welche finden kannst. Du hast also alles, was du brauchst, bevor du anfangen möchtest, Rollenspiel zu spielen. Du kannst doch kein Rollenspiel damit spielen.
Und das ist halt vor allen Dingen so unnötig, weil du hättest ja oft und du hättest auf dieser Seitenzahl auch ohne Probleme ein komplettes Rollenspiel eben unterbringen können.
Oder allem,
was dazugehört.
Dann kannst du einfach RuneQuest kaufen.
Ja, aber die Frage ist, was bringt das denn der? Was bringt das? Was bringt das Resten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, dass Craig Stafford bei dem Ding mitgemacht hat, ja, okay, ich meine, klar, das ist etwas, das verstehe ich. Aber der andere, der was?
Bob Albrecht.
Ja. Der hat wahrscheinlich, also der muss RuneQuest-Fan gewesen sein,
genau,
weil klar, verstehe ich auch soweit. Aber dann ist schon wieder auch die Frage, bei Reston ist im Verlag ein eigenes Spiel erschienen.
Ja, ja, High Fantasy, das hier so gut wie nicht vorkommt.
Warum machst du das nicht damit? Und oder warum gehst du nicht hin und machst für sowas tatsächlich einen... Du kannst ja auch ein Spiel in der Weise entwickeln, auch mit dieser Zielsetzung des Publikums. Du, ja,
kannst sagen,
und
wir
so
machen ein Spiel, das explizit für Neulinge und die und langsam ranführen.
Und so, ja, dann kannst du ein eigenes Spiel damit, ja, machen und kannst dann kannst denen auch, ja, auch schulbuchmäßig all diese Sachen beibringen. Ja, du kannst ja all diese Elemente, wie Mathematik und, richtig, das Ganze drum dran, da kannst du dann sowas wie, hey, schreib noch euren eigenen Hintergrund, dann hast du wieder das mit drin. Also du hättest da richtig was draus machen können. Also, ja, gerade für die damalige Zeit finde ich, dass das ein großartiger Ansatz gewesen ist.
Da halt wieder nicht zu Ende gedacht.
Es ist vor allen Dingen...
Es ist auch nicht mal zu Anfang gedacht.
Ich bin mir gar nicht sicher, was ist überhaupt? Da ist, ja, Dallas drin?
Ja, genau. Ja, ja. Das ist, also ich habe jetzt gerade hinten noch mal ein bisschen in den Rollspiel... Dallas kriegt eine 4 Sterne.
Ja, ja, ausgezeichnet Einführungsspiel.
Dallas ist ein pures Rollenspiel. Ja, die packen auch irgendwelche Playing Aids dazu und so weiter, aber es geht um diesen entscheidenden Charakterkonflikte und so weiter und so weiter und wirklich gut, tolle, einmalige Erfahrung.
Einmalig, ja, dem stimme ich zu.
Ja, wohingegen jetzt zum Beispiel Metamorphosis Alpha, was wir ja auch sehr mögen hier, nur 2 Sterne kriegt, weil wer irgendwie D&D mit Space Colony und Random Mutations und hätte auch eigentlich nichts mit Science zu tun, sondern nur mit Fiction und wenn dich Zufall anspricht, dann wäre das was.
Ringworld hingegen, was lustigerweise ein,
auch 4 Punkte,
ein, mhm, Basic Roleplaying System ist, kriegt halt auch 4.
Nee, kriegt halt auch 4.
Also ja, der Mann, ja, liebte Basic Roleplaying.
Drin, ja,
wie gesagt, weirdes Zeug. Der liebte Roleplaying, also Basic Roleplaying und RuneQuest, mhm, und hat glaube ich, im Buch geschrieben, das als Brücke zwischen Leuten, die nichts können und Leuten, die RuneQuest kaufen oder Worlds of Wonder von mir aus kaufen. Und das die einzige Logik, die ich verstehen kann, ist genau das zu sagen, wir machen ein Produkt, das dahin überleitet. Aber das ist praktisch ein Produkt, das nur davon lebt, dass es im Service für RuneQuest da ist. Das ist eine Dienerschaft an RuneQuest sozusagen, das versucht zu sagen, hey Leute, wir haben dieses total geile Ding und ich erkläre euch das jetzt mal, wie man es als Schulbuch aufziehen würde oder als Textbook, also als Übungsbuch aufziehen würde, wenn man ein Rollenspiel jemandem beibringen würde. Mhm.
Traveler kriegt übrigens auch 4 Sterne.
Ja, Traveler kriegt auch 4 Sterne.
Genauso wie Tunnels and Trolls.
Und Fantasy Trip.
Tunnels and Trolls, okay, gut, alles klar.
Wie gesagt, auch die Kriterien, es ist kein Qualitätskrimi, es ist die Frage, wie gut ist es für Anfänger geeignet.
Ja, okay.
Und RuneQuest 4 Sterne für Anfänger zu geben, ist halt auch schon Schlag ins Gesicht, weil es halt sicherlich kein Anfängerspiel ist.
Definitiv
nicht. Ja, aber mit dem Buch dann schon.
Genau. Und jetzt hast du es.
Dragon Quest von SPI kriegt 4 Sterne. Also
ist auch für Anfänger nur bedingt gut geeignet.
Deswegen
ich finde aber, Traveler ist für Anfänger nur bedingt gut geeignet.
Alles, wie gesagt, das ist ein... Ich kann dieses Buch nur verstehen. Aus der Bob schreibt eigentlich für den Mutterverlag Software-Erklärbücher. Mhm. Und ist aber Rollenspieler. Und liebt RuneQuest und mag gerne was mit Greg Stafford machen.
Das hat er geschafft.
Und dann hat er das geschafft. Dann ist er zu seinem Mutterverlag gegangen und gesagt, wir machen dieses Rollenspielzeug. Das haben wir ja mit dem, das ist unser Label da mit
$500. Ja, und das ist halt Sekundärliteratur,
das können wir ja, das ist genau unser Ding hier. Wir verbinden das jetzt und dafür sind wir bekannt. Wir machen sozusagen ein Schulbuch für Rollenspieler. Und insgeheim hat er nur gedacht, danke, Greg. Darf ich dir dieses Buch zu Füßen legen?
Nimm diese Opfergabe von mir. Ja. Aber was am Anfang, als du es beschrieben hast, dachte ich, das wäre im Endeffekt eine englische Version von, das gab es auch in Deutsch, das große Buch der Fantasy-Rollenspiele.
Genau.
So, genau. Ich dachte, darauf läuft das hinaus. Ja, das hatten wir auch mal hier bei den alten Männern.
Das glaube ich auch zu Hause.
Das ist tatsächlich auch eins, wo ich sagen würde, das erfüllt all das, was das, glaube ich, auch im Grunde genommen, die erstmal vorgibt,
genau,
was zu erfüllen, tut,
das wäre,
aber halt sehr viel besser.
Ja.
Also, weil das ist am Ende des Tages, du kriegst ein Solo und so weiter und so fort da drin.
Überblick,
kriegst,
wie funktioniert es, du hast einen guten Überblick, was gibt es am Markt.
Verschiedenste Sachen dabei. Also, das ist wirklich kein, also klar, hat auch seine Schwächen, aber da weiß ich zumindest, was das Buch am Ende des Tages von mir möchte. Und das hier hatte eigentlich viel bessere Voraussetzungen, dadurch, dass es eben auch in so einem Schulbuch oder so ein Schulungsumfeld erschienen ist und so weiter und so fort. Aber das ist ja auch etwas, gerade der im Rollenspielbereich, weil da hatten wir ja auch zum Beispiel das Buch, was du vorgestellt hast, das Fantasy Wargaming, was eben auch eigentlich mit einer ganz anderen Voraussetzung ausgestattet war und dann einfach so, guck mal, da ist das Ziel, wuhu, andere Richtung. Und dann halt irgendwo halt einschlägt dann dabei und alle wundern sich dann fürchterlich drüber. Ich glaube, dass das aber auch dazu geführt hat, weil keines dieser Bücher kann am Ende wirtschaftlich gesehen wirklich erfolgreich gewesen sein. Und ich glaube, dass das auch viel dazu beigetragen hat, dass diese Verlage dann irgendwann gesagt haben, mit Rollenspiel kann man kein Geld
verdienen.
Mit Rollenspiel kannst du kein Geld verdienen. Weil sie vorher zu wenig verstanden hatten, was es ist.
Genau.
Haben dann völlig falsche Beratung bekommen.
Genau, haben von Leuten vertraut, die auch nicht wissen, was sie tun.
Die wussten schon, was sie tun,
halt
aber
was anderes,
aber die wollten
was
anderes.
Wollte in Wahrheit,
Die wollten was anderes, als das, was sinnvoll gewesen wäre, weil die hatten eine eigene Agenda. Und die haben sie halt durchgesetzt. Mhm. Aber das machst du halt genauso oft und dann hört das Ganze nämlich irgendwann auf.
Also das ist halt auch so ein Ding, wo der hat gedacht, ja, Jackpot, irgendwie, ich krieg Geld dafür, dass ich das mache, was ich eben machen will und dem Verlag erzähle ich irgendwie was mit Schulbuch und es sieht auch, wenn der Verlag das durchblättert ohne Verstand, dann sind da echt viele Zahlen und Ausfüllsachen.
Und auch die Struktur.
Die Struktur ist ganz klar mit irgendwie am Ende jedes Kapitels gibt es eine Übung und dann wird Abfragen gemacht.
Ich finde Einführungsprodukte in zum Beispiel DSA oder sowas mit so richtig schulbuchartigem Charakter.
Ich finde es gerade völlig inspirierend, also so eine Art von sowas in der Weise zu machen im Hinblick auf, keine Ahnung, nimmst ein geschichtliches Thema, mit dem du das eben tatsächlich machst, wo du dann diese eine einfache Heranführung mit eben hier, was, wer ist denn hier was geworden, mit dem auch mit der Verteilung, wo du dann eben auch, keine Ahnung, die typische Verteilung der Pyramide innerhalb der feudalen Gesellschaft und so weiter und so fort.
Da kannst du tausend Sachen mitmachen.
Kannst du tolle Sachen mitmachen, also nicht ansatzweise so dick vor allen Dingen. Ja.
Nein.
Und hast halt verschiedene Aufgaben, die gehen von Mathematik,
Tausendmal wiederholen.
Das ist halt schreiben, das, dies, das, jenes und dann musst du halt hast halt die Hausaufgabe, schreib zwei Seiten darüber, was
dein Typ macht,
wie ist das entstanden, dies, das, jenes, ja. Und dann musst du halt auch die Dinge mit reinpacken, die eben dazu passen, und dann hast du eigentlich im Endeffekt, hättest du ein tolles, interaktive Möglichkeit, spielerisch Sachen zu erlernen.
Und den Hintergrund vom Charakter zu erstellen,
das macht das nicht.
Das ist so ein bisschen, am ehesten hat mich erinnert an das Theorie-Lehrbuch meiner Tochter für den Führerschein oder auch meins damals, weil es auch dieses so, hier sind Situationen und jetzt musst du richtige Antworten finden dafür, aber es war halt, es hatte nicht das Gefühl, als ob es mit dem echten Erlebnis was zu tun hätte. Du lernst die Regeln für ein abstraktes Geschehen, dessen tatsächliche Durchführung du nie wirklich erfasst. Also
ja, halt deine schriftliche Führerscheinprüfung.
Genau,
ja.
Also wo du dann so. Du kannst danach keinen Meter fahren, ja? aber du weißt halt lauter theoretische Situationen, wo du aber, wenn du drin bist, gar nicht merkst, dass du in der Situation bist.
Insbesondere die mit den Fotos. Ne?
Genau.
Ja.
Wieso ist die hier gut einsehbar oder nicht einsehbar?
Von früher noch so wirklich so kleine Fotos.
Ja. Okay, abgefahren. Ja, also Dankeschön.
Danke.
Das war anders als erwartet, aber zumindest bedeutet das, offensichtlich können wir auch Sekundärliteratur jetzt hier in Zukunft
verstehen. Genau. Wichtige Frage, aber es hat jetzt deine Verehrung von Greg Stafford nicht angekratzt.
Alles, was gut drin ist, glaube ich, ist von Greg. Alles, was schlecht ist, ist von Bob.
Ha, so kann man sich das auch herleiten. Quatsch.
Sehr so habe ich mir das her. Kann man ja nicht auch von außen erkennen. Ich glaube, in Wahrheit hat der Greg daran so gut wie nichts geschrieben.
Ist alles gut.
Ich glaube, da steht einfach sein Name drauf und das weiß ich auch.
Ja.
Vor
allen Dingen ist das jetzt auch schon zu einem Zeitpunkt, klar, da hast du noch die Worlds of Wonder und so weiter und so fort. Aber eigentlich sind wir schon an der Stelle, wo RuneQuest jetzt übergeht an Avalon Hill und so weiter. Das ist auch so ganz weird.
Ja, es ist von der Zeit, vom Zeitraum, also es ist für nichts wirklich.
Na ja, gut, das wird auch bei denen etwas gedauert haben. Das heißt vermutlich, dass der Anstoß da irgendwie schon 82 oder sogar früher passiert und bis das dann alles realisiert wird und so weiter.
Aber auf jeden Fall super, super spannend.
Das wird auch wieder erklären, einige der Auswahl der Spiele, die hinten drin sind.
Aber bevor wir dann jetzt die 80er verlassen, müssen wir natürlich noch die komplette Sekundärliteratur aus der Zeit durcharbeiten.
Nein, bitte nicht.
Nee, lass mal.
Da sind ein paar tolle Sachen dabei.
Ja,
du kannst gerne eine alleinige Sonderfolge damit machen.
Oh, ich kann mehrere Sonderfolgen machen, Alte Männer reden über alte Sekundärliteratur. Die mache ich mit Jan zusammen.
Sehr großartig, ich finde es gut.
Wird gemacht, sehr schön. Cool. Also, wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Da haben wir doch auch einige Punkte eben aufgeworfen zu dem Ganzen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, weiter im Jahre 1984 mit den alten Männern. Bis dahin, bleibt gesund.
Ciao.
Tschüss.